Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wuse in Frankfurt.
Am 1. und 2. April 2025 findet der Kongress Arbeitsrecht bereits zum 20. Mal und erneut in Berlin sowie virtuell statt. Das Steigenberger Hotel am Kanzleramt wird wieder zum Treffpunkt für Personalentscheider und Arbeitsrechtler. Sichern Sie sich bis 8. November Ihr Early-Bird-Ticket für 1.198 Euro statt 1.598 Euro. Tickets und weitere Informationen gibt es unter kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge, dem zweiten Teil unseres Arbeitsstrafrechts-Podcast-Sonderteils, so möchte ich es mal nennen. Fehlverhalten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gehören ja zum Alltag dazu und schnell werden die Grenzen überschritten, die gravierende Konsequenzen nach sich ziehen können. In der ersten Folge haben wir in einer Art allgemeinen Teil, würde ich sagen, das Arbeitsstrafrecht einmal beleuchtet. In diesem zweiten Teil wollen wir jetzt noch einmal eingehen auf besondere Fälle. Interessant ist das, weil wir die persönliche Haftung einerseits haben und hier viele Vorschriften im Blick behalten müssen. Dies ist, wie gesagt, der zweite Teil. Lieber Dr. Lellay, stehen geblieben sind wir bei der Frage, wie man sich als Arbeitgeber compliant verhält. Ein Aspekt der Überwachung und Einhaltung der Rechtsvorschriften ist ganz sicher ein Hinweisgebersystem. Was gilt es denn hier zu beachten und wo ist das Ganze geregelt?
In der Tat, die Hinweisgeber haben Konjunktur aus der deutschen Sicht gesehen. Mit Blick auf Europa war das Ganze ja eine furchtbare Hängepartie. Ich denke jetzt daran, wie lange wir gebraucht haben, um die entsprechenden europarechtlichen Vorgaben umzusetzen. Das war ja kein Krimi mehr, sondern mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Es war eine Hängepartie. Aber Ende gut, alles gut, wie man so schön sagt. Seit letztem Jahr haben wir das Hinweisgeberschutzgesetz. Und da ist das Ganze eben auch geregelt. Und das Gesetz stellt die verschiedenen Rahmenbedingungen auf. Sicherlich am wichtigsten ist das Einrichten der internen Meldestelle. Diese Pflicht trifft ja Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten. Die müssen das nämlich einrichten. Darüber hinaus, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gibt es ja auch externe Meldestellen. Das heißt also auch kleinere Unternehmen haben, die Mitarbeiter von kleineren Unternehmen haben die Möglichkeit, Hinweisgeber zu haben, beziehungsweise da können Hinweisgeber tätig werden. Und dann hat das Gesetz andere Dinge geregelt. Das ist wie so etwas wie die Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern, die Vertraulichkeit, der Datenschutz und natürlich ganz, ganz wichtig, die Vermeidung von Repressalien gegen Hinweisgeber. Denn Hinweisgeber müssen sich ja sicher sein, dass ihr Tun nicht sehr schwerwiegende Konsequenzen für sie hat. Das ist ja auch eins der großen und wichtigen Anliegen des Hinweisgeberschutzes. Übrigens auch, und das möchte ich auch immer gerne erwähnen, auch das missbräuchliche Geben von Hinweisen, also das falsche Hinweisgeben, das wird sanktioniert, das kann Schadenersatzansprüche und so weiter auslösen. Aber alles zu finden im Hinweisgeberschutzgesetz.
Und zum Missbrauch bin ich mir sicher, werden Sie auch gleich nach der nächsten Frage bei der Beantwortung noch zwei, drei Worte verlieren. Welchen Stellenwert haben denn Whistleblower bei uns in Deutschland? Und ich führe wieder das Beispiel aus dem ersten Teil an USA, Großbritannien, wo die Herangehensweise bisher traditionell etwas anders ist.
Die ist anders. Das Hinweisgeber-Szenario, das hat in zum Beispiel in den USA eine lange, lange Tradition. Da wird teilweise ja sogar gesagt, dass das bis zu den Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs zurückreicht, ähnlich auch in Großbritannien. Das heißt also, diese Hinweisgeberkultur, die ist dort sicherlich viel älter als bei uns in Deutschland, übrigens auch in Zentraleuropa. Es ist ja nicht nur in Deutschland, dass man da Bedenken hatte, auch in Frankreich und auch in osteuropäischen Ländern. Also gefühlt ist es ganz, ganz wesentlich mehr wichtig und das kann man auch, ich habe zum Beispiel so einen Google News Alert mal abonniert mit dem Stichwort Whistleblower. Und da hat man ungefähr 5 bis 10 Meldungen am Tag. Die kommen aus englischsprachigen Ländern. Also da scheint es wirklich rund zu gehen. Und hier bei uns in Deutschland ist das Ganze etwas anders, aber möglicherweise ändert sich das ja durch die Etablierung des Hinweisgeberschutzgesetzes und auch die Hinweisgeberkultur, die sich entwickeln soll.
Ja, dann kommen wir jetzt zum echten besonderen Teil, würde ich sagen, dieses zweiten Teils. Lassen Sie uns doch einmal einzelne Spielfelder des Arbeitsstrafrechts durchgehen. Welche Fallen lauern im Arbeitsschutzgesetz und im Arbeitszeitgesetz?
Ich finde, diese beiden Gesetze sind genau richtig gewählt, denn das sind auch die Hauptkampfplätze, wenn ich das mal so ein bisschen martialisch ausdrücken darf, des Arbeitsstrafrechts, zumindest meiner Erfahrung nach in der Praxis. Das Arbeitsschutzgesetz enthält spezifische arbeitsstrafrechtliche Regelungen und das ist die Richtung, das ist ja auch klar aus dem der Zielrichtung des Gesetzes, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Und da weiß man ja, das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeberinnen, notwendige Maßnahmen zum Schutz von der Gesundheit, der Sicherheit der Beschäftigten zu treffen. Zum Beispiel ganz vorneweg Gefährdungsbeurteilungen und entsprechende Schutzmaßnahmen. Da kann man aber auch Verantwortlichkeiten übertragen. Zum Beispiel in § 13 Arbeitsschutzgesetz ist das ja geregelt. An zuverlässige und fachkundige Personen kann man schriftlich beauftragen, bestimmte Verantwortlichkeiten wahrzunehmen. Aber eben dann gibt es auch die Ordnungswidrigkeit und Straftatbestände, wohlgemerkt sogar Straftatbestände im Arbeitsschutzgesetz. Und das bezieht sich dann natürlich auf die zum Beispiel das Unterlassen von erforderlichen Gefährdungsbeurteilen oder das Nicht-Ergreifen notwendiger Schutzmaßnahmen. Strafbar zum Beispiel, nur als Beispiel mal, ist es, wenn man hier mit solchen Unterlassungen Leben und Gesundheit der Beschäftigten gefährdet, also ganz schnell im strafrechtlichen Bereich.
Welche Delikte sind dann im Zusammenhang mit den Organen der Betriebsverfassung relevant?
Ja, die Betriebsverfassung hat auch, und das wundert einen ja überhaupt nicht, einen eigenen Straf- und Bußgeldkatalog und technisch gesprochen, bitte mir das nachzusehen. Es gibt aber eine ganze Menge dieser Tatbestände. Ich rattere die jetzt einfach mal so runter, nämlich die vier bekannten und dann einen unbekannten, sozusagen einen Überraschungsgast. Also einmal den § 119 BetrVG, Behinderung von Betriebsratsarbeit und so weiter. § 120 BetrVG, Verletzung von Geheimhaltungspflichten. Das betrifft auch natürlich die Mitglieder von Betriebsratsgremien. Die können sich also auch hier entsprechend in die Verantwortlichkeit begeben. § 121 BetrVG, die Missachtung von Mitbestimmungsrechten und § 78, Benachteiligung oder Begünstigung von Betriebsratsmitgliedern, haben wir ja auch im Podcast hier immer wieder mal angesprochen im Zusammenhang mit den berühmten VW-Fällen. Und jetzt der Überraschungsgast ist § 179 Absatz 3 SGB Römisch 11. beziehungsweise Römisch 9, die Behinderung der Arbeit der Schwerbehindertenvertretung. Die Schwerbehindertenvertretung ist ja gleichgestellt dem Betriebsrat und Personalrat und hat deswegen auch denselben Schutz, Ordnungswidrigkeit und Strafrecht.
Ja, und eine riesige weitere Spielwiese, die wir hier auch im Podcast schon oft beackert haben, ist das Thema Scheinselbstständigkeit und das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen. Was gilt es hier zu beachten? Hier landen wir ja sehr, sehr schnell wieder im echten Strafrecht.
Richtig, das Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen ist ein schwerer Verstoß, kein Kavaliersdelikt, wird streng geahndet und ist tatsächlich ganz schnell im Bereich des Strafrechts. Da ist der § 266a StGB natürlich die Zentralnorm im Anführungszeichen. Aber auch so etwas wie § 370 Abgabenordnung Steuerhinterziehung betreffend die steuerlichen Komponenten des Entgelts. Das kann eine Rolle spielen. Mehrjährige Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren nach § 266a StGB sind da möglich. Also im negativen Sinne möglich.
Das nächste Thema würde ich vielleicht als Frage so formulieren, weil ich davon ausgehe, dass keinen unserer Hörer betrifft. Welche Relevanz hat in der Praxis die illegale Ausländerbeschäftigung und Schwarzarbeit?
Die hat da eine große Relevanz. Ich habe mir die aktuellen Zahlen nochmal angeschaut. Im Jahre 2023, also voriges Jahr, wurden über 100.000 Strafverfahren und über 48.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet in diesem Bereich, also der illegalen Ausländerbeschäftigung bzw. der Schwarzarbeit. Daran kann man also sehen, dass das Ganze eben bei weitem nicht nur arbeitsrechtlich und sozialversicherungsrechtlich, sondern auch strafrechtlich, / ordnungswidrigkeitenrechtlich von großer Bedeutung ist. Das ist auch nach wie vor ein großes Problem. Wir haben es hier ja auch mit einer Gemengelage zu tun. Und die Überwachung und Kontrolle von Schwarzarbeit und die illegale Ausländerbeschäftigung wird vom Zoll durchgeführt, interessanterweise, möglicherweise, weil es so einen engen Zug auch zum Geld hat. Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass das etwas Kleines und Wegzuwischendes in der Praxis wäre.
Ja, dann bleiben wir noch ein wenig in der Sphäre des Strafgesetzbuches. Was hat es mit dem sogenannten Leistungsmissbrauch auf sich?
Ja, hier kommen wir dann wieder so etwas in die andere oder auf die andere Seite. Wir haben ja bisher uns, und das ist ja auch klar, weil das gesetzlich so vorgegeben ist, schwerpunktmäßig damit beschäftigt, welche Risiken bestehen für Arbeitgeberinnen bzw. deren Organe oder möglicherweise auch Führungskräfte. Und hier bei dem sogenannten Leistungsmissbrauch, da gibt es ja eine Norm im SGB Römisch 2, wie Sie richtig sagen. Da geht es um die andere Seite sozusagen, nämlich die Arbeitnehmer, die möglicherweise vorsätzlich falsche Angaben machen, um Sozialleistungen zu erhalten. Die müssen hier mit strafrechtlichen und auch sozialrechtlichen Konsequenzen rechnen. Freiheitsstrafen sind da vorgesehen oder auch Geldstrafen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke auch ja jetzt in der öffentlichen Diskussion so wahrgenommen, dass wir, und das ist gut und richtig, so einen großzügigen Sozialstaat haben. Aber dieser Sozialstaat ist darauf angewiesen, dass er seine irgendwann ja auch beschränkten Mittel gut und richtig einsetzen kann. Und da muss man insbesondere dem Leistungsmissbrauch einen Riegel vorschieben. Und das tun diese Vorschriften.
Dann gehen wir wieder zurück zu den Arbeitgebern. Was droht bei Lohnwucher oder Verstößen gegen das Mindestlohngesetz?
Ich fange mal mit dem Mindestlohngesetz an. Das ist ja auch immer wieder in der Diskussion gewesen. Man kann reinschauen in den Paragraphen 21 MILOG, also Mindestlohngesetz. Da gibt es Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände und Geldbußen bis zu 500.000 Euro, abhängig von der Schwere des Verstoßes und der wirtschaftlichen Situation der Arbeitgeberin, so etwas wie das Nachzahlen des Entgeltes und so weiter. Das ist sowieso klar. Und dann der Lohnwucher, da hat man ja manchmal so das Gefühl, das ist etwas, was es gar nicht mehr gibt. Das ist etwas irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, so Manchester-Kapitalismus, wo die Leute also für ein Apfel und ein Ei schuften müssen, 16 Stunden am Tag. Aber es ist eben nicht so, denn das ist ein nach wie vor relevantes Phänomen und es gibt einen Straftatbestand, nämlich Paragraph 291 StGB, der Freiheitsstrafen vorsieht bis zu 3 Jahren, in besonders schweren Fällen sogar bis zu 10 Jahren, wenn man solche Verstöße als Arbeitgeberin begeht.
Dann abschließend vielleicht noch ein Blick auf Paragraph 130 Ordnungswidrigkeitengesetz. Wie wirkt sich eine Verletzung der Aufsichtspflicht aus?
Der Paragraph 130 OWIG Ordnungswidrigkeitengesetz ist einer meiner Lieblingsparagraphen. Das ist ja auch die Zentralnorm, so wird es manchmal gesagt, der Compliance-Beratung. Viele Compliance-Management-Systeme stellen auf diesen Paragraphen 130 OWIG ab. Das ist ja auch richtig. Denn es geht hier um die Verantwortlichkeit der Betriebs- und Unternehmensinhaber bei der Verletzung von Aufsichtspflichten. Und dann weiß man sofort, wo der Compliance-Bezug herkommt, die Verletzung der Aufsichtspflicht. Und da gibt es eine bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit. Es wird klar gemacht, welche erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind, nämlich zum Beispiel sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen. Da muss der Betriebsinhaber sicherstellen, dass die ihre Aufgabe effektiv erfüllen kann, um Verstöße eben zu verhindern. Wir hatten es auch schon mal angesprochen. Und dann interessanterweise geht es weiter bis zu einer sogenannten Verbandsbuße. Da kann also eine Verbandsgeldbuße verhängt werden, auch mit dem Verweis auf Paragraph 30 OWIG, 1 Million Euro und auch mehr. Also das geht hoch in ganz erhebliche Beträge. Und man kann, denke ich, wirklich zu Fug und Recht sagen, dass das eine ganz, ganz wichtige Norm hier in diesem Bereich.
Dann würde ich zum Abschluss vielleicht nochmal von Ihnen wissen wollen, was sollten denn Arbeitgeber präventiv unternehmen, um Fehlverhalten aller Beteiligten im Betrieb vorzubeugen?
Ich will es mal versuchen, in einem Dreiklang wieder zusammenzufassen. Es ist nicht ganz richtig mit dem Dreiklang. Es ist ein 3,5-Klang, also 3,5-Klang. Man kann es aber auf die 3 Worte erstmal versuchen zu reduzieren, dass man sagt, das erste Wichtige ist das Vorbeugen. Also das Vorbeugen, um Verstöße gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das zweite ist das Ermitteln, wenn Verstöße passieren. Man muss sich darüber im Klaren sein, was ist passiert und wie und wo und warum. Und dann kommt das Reagieren und das nächste, das Verbessern. Das heißt also, wie reagiere ich auf die Verstöße? Und dann verbessere ich meine Organisation, um sicherzustellen, dass die nicht mehr vorkommen. Im Englischen sagt man es auch manchmal mit dem Dreiklang Prevent, Detect, Respond. Aber ich will sagen, das Wichtigste und Beste, was man überhaupt tun kann, aber leider muss man sagen, in der Praxis reicht das nicht, aber es ist viel, was man tun kann in diesem Bereich, das ist die Schulung, das Training der Belegschaft, der Kolleginnen und Kollegen, das Bewusstmachen, wo Fehlverhalten lauern kann, das Bewusstmachen, dass Fehlverhalten nicht toleriert wird und damit hoffentlich ganz, ganz viel vom Fehlverhalten präventiv verhindert. Das heißt also, es kommt erst gar nicht dazu, dass man reagieren muss, weil alle genau wissen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun.
Herzlichen Dank, lieber Dr. Leder, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Dankeschön, ciao, ciao.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.